D-Radio Wissen. Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Tag. 25 Jahre Medienforum, der Ruf nach Offenheit.
9. Frankfurter Tag des Online-Journalismus, die Grenzen der Offenheit.
Open ARD ZDF, Transparenz für Strukturen.
Das sind die Themen in unserer Redaktionskonferenz vom 6. Juni 2013, in der wir was mit Medien machen.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Fritz Pleitgen, der ehemalige WDR-Intendant, blickte gestern bei den Feierlichkeiten zum 25. Medienforum NRW auf seine aktive Zeit zurück. Zitat: Das Allerschlimmste an den Medienforen war immer die Elefantenrunde. So zitiert ihn dwdl.de und weiter: Mit Jürgen Dötz und Helmut Thoma habe ich mich pflichtbewusst auf der Bühne gestritten und dahinter haben wir gemeinsam überlegt, was man miteinander machen kann. Der Deutsche Fernsehpreis ist dabei entstanden und das hat keiner mitbekommen.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Herrn Pähler.
Nun bin ich aber doch irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ich dachte nämlich immer, der Streit, diese Kontroversen und diese Neckereien zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten seien echt. Also alles nur eine Illusion. Aber im Ernst, es ist doch eigentlich positiv, wenn öffentlich-rechtliche und Privatsender in der Lage sind, gemeinsam und einträchtig kreative Ideen zu entwickeln und diese dann auch tatsächlich umzusetzen. Davon kann meiner Meinung nach das Fernsehen am Ende doch nur profitieren. Ich fand die inszenierten Streitereien bei der Elefantenrunde trotzdem allerdings irgendwie immer spannend und amüsant. Was wäre ein Medienforum schließlich ohne die Elefantenrunde?
Hier ist D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz am Donnerstagabend. Wir machen was mit Medien, was mit konferierenden Medien. Wir sind heute das Forum für das Medienforum NRW.
Ein Forum für das Forum, das ist eine gute Gelegenheit, denn dieses Medienforum NRW, das findet ja heute und morgen auch in Köln statt, also für die Podcast-Hörer heute am 6. und morgen am 7. Juni. Und dieses Medienforum gehört ja eigentlich zu den wichtigsten Branchenveranstaltungen für klassische Medienbranchen, sage ich mal. Und dieses Jahr ist der 25. Geburtstag vom Medienforum. In Köln ist wegen erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Was ich sehr nett finde, das Medienforum hat sich auch neu verpackt dazu, quasi in Gold gehüllt. Das sieht man schon auf der Website. Sehr edel, sehr elegant. Die Frage ist natürlich, ist es eigentlich nur eine neue Farbe und eine neue Verpackung oder hat sich nach 25 Jahren Medienforum eigentlich auch was geändert? Das ist das, was ich eigentlich sehr spannend finde bei diesem Vierteljahrhundert Medienforum.
Das sollten wir auch klären, Herr Pähler. Finde ich nämlich eine gute Sache. Johannes Meyer war heute für uns dabei und Johannes, wie ist denn das mit dem Umzug? Wollten die Veranstalter, die sind nämlich auch von den großen Hallen, auch vom Messezentrum jetzt umgezogen zu dem Gerling-Quartier. Da wollten sie ja auch neue Impulse geben, nicht nur das Optische auf der Webseite, was Herr Pähler schon beschrieben ist. Würdest du sagen, ist das gelungen?
Ja, das Ganze hatte auf jeden Fall einen Hauch von Cannes, kann ich zumindest sagen, also von den Filmfestspielen. Es sah alles sehr edel aus, das Podium und die Besucherreihen waren alle in weiß gehalten und ja, man muss sagen, es war alles waschmittelweiß, es ist einem entgegengestrahlt. Ja, und dann das Wetter heute natürlich noch bei dem Sonnenschein, das hatte schon ein ganz spezielles Feeling.
Gut, das ist aber jetzt erstmal die Optik. Das ist ja schon mal nett für eine Fachkonferenz, aber eigentlich entscheidend sind ja die Inhalte. Worum ging es denn inhaltlich?
Ja, das muss man leider auch sagen. Inhaltlich war es dann natürlich auch weich gespült. Zum Auftakt, wie das nun mal bei so einem Medienforum üblich ist, hatte sich dann auch unsere NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft angekündigt. Und natürlich machte sie erstmal ihre ganze medienpolitische Agenda klar. Ja, und als erstes kam natürlich erst einmal, dass NRW das Medienland schlechthin ist.
Natürlich.
Ja, na klar. Und 380.000 Menschen arbeiten zum Beispiel in NRW in der Medienbranche. Das ist so viel wie Bayern, Berlin und Hamburg zusammen. Also jede Menge Leute.
Respekt.
Wie sieht es denn mit weiteren Medienthemen aus? Wie hat Kraft denn da heute Stellung bezogen?
Ja, also sie hat natürlich erstmal das erzählt, was sie auch sonst immer tut, hat eigentlich nichts Neues gebracht. Aber um es kurz zusammenzufassen, sie hat auf jeden Fall nochmal gefordert, dass jeder Bürger in NRW ein Grundrecht auf Internet haben sollte und ein Grundrecht auf Breitband. Sie sagt natürlich, jeder Bürger, der kein Internet hat, ist natürlich vom Wissentransfer ausgeschlossen und das hätte natürlich auch ganz negative Wirkungen auf die Wirtschaft. Naja, und dann müsste es natürlich auch darum gehen, dass es ein freies Internet gibt und damit hat sie eigentlich nochmal so einen Wink in Richtung Telekom gegeben. Sicherlich waren auch so ein paar Telekom-Mitarbeiter da. Sie meinte nämlich, dass die Datendrosselung, die die Telekom ja angekündigt hat, ja im Grunde genommen eine technische Voreinstellung sei, mit der man im Grunde genommen Inhalte vorsortiert. Und das würde natürlich dem Prinzip des freien Internets widersprechen. Naja, und dann hat sie auch noch was gesagt zu den öffentlich-rechtlichen Sendern. Sie kritisiert zum Beispiel, dass die Online-Angebote nur 7 Tage in den Mediatheken sind. Und dann sagt sie noch, dass es natürlich auch ein großes Problem gewesen sei für die öffentlich-rechtlichen und die privaten Anbieter, dass es immer noch keine gemeinsame Mediathek gäbe, da die Kartellämter das untersagt hätten.
Da mal eine kurze Rückfrage, hat sie das einfach nur kritisiert oder hat sie da auch konkrete Schritte gegenüber unternommen? Oder will sie die unternehmen?
Ja, also ehrlich gesagt, wenn man mal zurückblickt, das hat sie ja schon ein paar Mal bei anderen Medienforen gesagt und hat gesagt, sie möchte gerne, dass es eine gemeinsame Mediathek gibt, aber sie konnte keine konkreten Schritte unternehmen und es hat damit im Grunde genommen heute wieder nur Ankündigungen gesetzt. Also warten wir mal ab, was sich da so die nächsten Tage oder die nächsten Monate ereignet.
Ich war ja auch schon 2-3 Mal bei den Medienforen in Köln und eins ist mir immer aufgefallen, egal in welchem Jahr man sich befunden hat, es ging immer um das kommende oder die darauf folgenden Jahre. Also es ging immer um die Zukunft der Medien irgendwie. Mal ging es um die Zukunft vom Print, mal um die Zukunft vom Fernsehen, um die Zukunft des was weiß ich. Um wessen Zukunft ging es denn diesmal?
Ja, es ging im Grunde genommen um die Zukunft der Medienregulierung in Deutschland. Also wie kann man das politisch regeln? Denn die deutschen TV-Anbieter haben ja jetzt nicht nur mehr Konkurrenz untereinander auf dem heimischen TV-Markt, sondern es geht halt auch immer so ein bisschen darum, wie kann man sich positionieren gegenüber Konzernen wie Google, Twitter oder YouTube?
Und wie sehen die Antworten da aus? Gab es da welche?
Ja, das war zum Beispiel ein weiteres Podiumsdiskussionsthema. Also es wurde natürlich über viele Themen diskutiert beim Medienforum. Aber ein Thema war zum Beispiel auch, ja, wie kann man die Medienkonzerne oder die Medienszene in Deutschland strukturieren und wie kann man das regulieren? Und da war zum Beispiel, ja?
Ich wollte sagen, ist die Medienregulierung noch zeitgemäß?
Ja, sie ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Das haben eigentlich alle durchgängig gesagt. Und wir hören mal rein, was Tobias Schmidt dazu gesagt hat.
Nun kann man auch die ganze Welt in Tomaten und Nicht-Tomaten unterscheiden. Das kann man machen, aber das ist wenig sinnstiftend. Und so ist es auch mit der Linearität oder der Nonlinearität. Die tatsächlichen negativen Auswirkungen für die jeweiligen Schutzgüter geschehen inzwischen in linearen und nonlinearen Medien gleichermaßen. Es mag sein, dass sie noch nicht gleich häufig passieren, aber das war ja noch nie ein Kriterium. Also ein Sender mit einer geringen Reichweite wird ja nicht anders reguliert als ein Sender mit einer großen Reichweite. Tatsächlich ist es aber so, dass Rundfunkveranstalter anders reguliert werden als Online-Angebote. 2 kurze Beispiele, nur um es illustrativ zu machen. Wenn Sie auf einem Bildschirm NTV sehen und Spiegel Online, und das können Sie inzwischen auf einem Gerät sehen, dann hat NTV eine Rundfunkregulierung. Das heißt, es gibt strikte Werbevorschriften, Nachrichten dürfen nicht durch Werbung unterbrochen werden, nicht mehr als 12 Minuten die Stunde und so weiter. Der Online-Anbieter, der auch mit Bewegtbild arbeitet, direkt auf dem gleichen Bildschirm, hat all diese Regulierung nicht. Man kann die Regulierung jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll finden. Was jedenfalls sinnlos ist, ist zu glauben, dass man weiterhin granular regulieren kann, dass man so tun kann, als ob die Linearität noch irgendein relevantes Unterscheidungsmerkmal wäre.
Ja, das war Tobias Schmidt, erst Vorstandsvorsitzender vom Privat-TV-Senderverband VPRT. Und er meinte, dass man halt in Deutschland falsch diskutiere, dass man einerseits über alt hergebrachte TV-Sender diskutiert, wie RTL und ProSieben, und dann natürlich über Internetportale, und dass man das natürlich nicht vergleichen kann.
Aber wenn man mal sich diese Vergleiche anschaut, gibt es eine Antwort auf die Frage mit dem im Hinterkopf, warum die Medien überhaupt reguliert werden müssen?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die auch viele im Podium sich gefragt haben. Warum müssen Medien überhaupt noch reguliert werden? Wenn man zum Beispiel mal nach Amerika schaut, da gibt es kaum Regulatorien. Und passend dazu war natürlich auch jemand auf dem Podium, das war Hans Hege. Er ist Vorsitzender der Zentralen Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. Und er sieht die Aufsicht oder die Aufgabe der Medienaufsicht eher in der Aufsicht der öffentlich-rechtlichen Sender.
Die Aufgabe ist fast zu Ende, im UKW-Bereich noch nicht. Aber wir haben neue Knappheiten bei der Auffindbarkeit. Wir haben neue Machtpositionen. Also die heutigen Konzentrationsfragen sind andere als die, die sie in den letzten Jahrzehnten waren. Wir haben übrigens auch noch das Thema Welfare, das finde ich ganz gut angesprochen, weil das unsere Aufgabe auch ist. Das hat sich für mich nicht erledigt. Wir sind hier bei Film- und Medienstiftung, also wir finanzieren Inhalte, die es sonst nicht gäbe. Wir haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein System, was wir nach wie vor aufrechterhalten, für Qualitätsinhalte, aber auch für Fernsehproduktionen. Und wir als Medienanstalt fordern ja auch. Und da denke ich schon richtig, dieses übergreifende Denken, dass wie finanziere ich Inhalte, die der Markt nicht hergibt, bis hin zu Qualitätsjournalismus in bisherigen Printmedien, die auch keine Printmedien mehr sind. Also insofern Förderung auch immer, Welfare ist heute immer noch, Zugang ist auch Zugang der Nutzer, deswegen Zugang heißt heute nicht mehr nur Zugang zu Rundfunknetzen, Zugang heißt heute zum Internet, das ist in ländlichen Gebieten wichtiger, da ist DVB-T abgelöst durch das breitbandige Internet. Und wir haben natürlich die Zugangsfragen der Anbieter zu den Netzen, also das aktuelle Thema Netzneutralität. Das sehen wir übrigens ganz, wie die Bundes- und Landeszuständigkeit ineinander spielen. Ja. Und weil die Länder nicht in der Lage sind, da mitzuspielen, ist es ausschließlich eine Diskussion des TKG.
TKG okay. Hört sich übrigens fast an wie TKKG, da war ich gerade kurz gedanklich. Wir schweifen ab.
Lass uns mal zu den, er ist ein bisschen schwammig vielleicht, ne? Aber Google, Twitter, YouTube, das sind ja auch Medienunternehmen, haben allerdings ihren Sitz nicht in Deutschland. Wie soll das denn in die Regulierung mit einbezogen werden?
Ja, das hat er eigentlich ganz gut verpackt. Also er hat einen sehr, sehr selbstsicheren Eindruck gemacht, aber wurde dann in seiner Antwort eigentlich dann auch wiederum sehr schwammig.
Es ist natürlich schwieriger, als wenn einer seinen Sitz hier hat und klar fassbar ist wie ein Netzbetreiber oder auch wie RTL, dessen Adresse wir kennen. Aber das haben wir auch im Jugendschutz heute schon. Wir sind zuständig für Jugendschutzkontrolle und da haben wir auch das Thema, dass es nicht so leicht machbar ist, wenn jemand sich dann ins Ausland absetzt. Also das heißt aber nicht, dass gar keine Kontrolle hier möglich ist. Die wichtigen Positionen sind hier und wir müssen natürlich auch über neue Regulierungsinstrumente nachdenken. Glaube ich, das Anordnen einfach durch Verwaltungsakt ist auch etwas, was seine große Zeit hinter sich hat, wie die Verteilung knapper Kapazitäten. Aber Google ist natürlich auch ein Unternehmen, das durchaus für Diskussionen offen steht. Und wir müssen natürlich auch die Beteiligung des Publikums, der Bürger stärken. Also wir brauchen neue Mechanismen, die Medienregulierung ergänzen.
Dieses ganze Thema Internetregulierung ist ja das eine. Es gibt ja noch einen Aspekt, glaube ich, das Medienforum NRW wollte dieses Jahr ja auch international werden, ja. Also, und deswegen haben sie gleich mal einen Sprecher eingeladen von der Universität New York, den Internettheoretiker Clay Shirky. Und jetzt würde mich mal interessieren, konnte der denn jetzt wirklich bahnbrechende neue Impulse auch für die deutschen Medienleute mitbringen? Oder war das so ein Standardvortrag, den man so erwartet von einem hippen Professor aus New York?
Ja, also ich glaube, man hatte sich so ein bisschen mehr Hipness erwartet. Ich fand, mein persönlicher Eindruck, es war ein Standardvortrag. Also klar, er hat nochmal gesagt, wie die Grundprinzipien des Internets sind und dass sich die alten, eingesessenen Medienanbieter jetzt auch darauf konzentrieren müssten, dass es nicht mehr so ist, dass es nur noch einen Journalist gibt, der quasi Millionen von Menschen mit seinen Inhalten bedient, sondern dass sich die Konsumenten heute mit sehr, sehr, sehr vielen Medien informieren und dass da man dadurch...
Das ist jetzt keine große Überraschung,
ja,
oder?
Ja, das ist keine große Überraschung, aber anscheinend schien es dem einen oder anderen Teilnehmer der Veranstaltung dann doch ein bisschen neu zu sein, weil ein Eindruck ist mir doch noch geblieben. Er fragte nämlich irgendwann mal, YouTube ist Ihnen bekannt, also so als Nebenfrage. Und es gab tatsächlich einige Leute im Saal, denen YouTube nicht bekannt war. Das hat mich dann doch ein bisschen...
Das ist erschreckend, finde ich.
Erschreckt, ja.
Ich glaube mittlerweile, es gibt Butterfahrtanbieter zum Medienforum, die einfach irgendwie so Rentner dahin karren, die das vielleicht wirklich nicht kennen.
Oder? Herr Päder, das ist jetzt aber gemein. Aber das ist eine interessante Frage. Ihr merkt schon so, wenn wir jetzt versuchen, so ein bisschen die Inhalte rauszudestillieren, dass das gar nicht so einfach ist. Und ich glaube, das ist auch eine kleine Symbolfrage für so Branchenveranstaltungen mittlerweile. Ich kann mich erinnern, oder auch so aus Erzählungen von älteren Medienjournalisten, dass die immer gesagt haben, ja, früher ist die News dahin gekommen und die Leute haben da auf den Podien was ganz Neues erzählt und da konnte man dann ganz viel drüber berichten und so. Und das ist ja eigentlich schon seit Jahren nicht mehr groß der Fall. Hat sich das Konzept Branchenveranstaltungen für klassische Medien überlebt? Das klären wir gleich. Johannes bleibt noch bei uns und zwar hier in der Redaktionskonferenz bei Die Radio Wissen. Was mit Medien machen wir hier an diesem Medienforums-Donnerstag? Das Medienforum ist unser Thema. Johannes Meyer war heute für uns da. Wenn du mal so ein bisschen einsortieren sollst, wenn du mal so Floskeln rausfilterst aus dem, was du gehört hast, gerade am Anfang, am ersten Vormittag sind ja die wichtigen Veranstaltungen, wo die Elefantenrunden stattfinden, wo sozusagen die großen Vertreter da waren. Wie groß war da der Erkenntnisgewinn für dich, wenn man mal die ganzen Phrasen wegfiltert?
Das ist natürlich sehr schwierig zu beantworten, da ich mich ja dann doch das eine oder andere Mal auch mit Medien beschäftige. Ich glaube, wenn jetzt Leute da gewesen wären, die sich so ganz und gar nicht mit Medien beschäftigen.
Die waren ja da, die kannten ja YouTube nicht.
Genau, die zum Beispiel. Für die gab es ganz viele Erkenntnisse. Ich glaube, für viele Leute, die sich in der Branche ein bisschen auskennen oder die sich generell so ein bisschen auskennen, wie die Mediengesetze oder die Medienunternehmen in Deutschland so ticken, für die war eigentlich wenig Neues dabei.
Ein solcher jemand, der sich mit den deutschen Medien und auch anderen Medien etwas ein wenig auskennt oder auch ein bisschen mehr, ist Thomas Knüver, der seine Notizen aus dem Medienalltag in seinem Blog Indiskretion Ehrensache festhält. Und Thomas, du warst heute seit einigen Jahren zum ersten Mal wieder auf dem Medienforum und bist direkt danach quasi zu uns gekommen. Das finde ich erstmal sehr nett. Wenn du jetzt mal als Notiz festhalten würdest, in einem Wort, wie hast du dich heute auf dem Medienforum gefühlt?
Na, erstmal, ich bin ja gar nicht bei euch, wie ihr sicherlich auch an der Handyqualität dann ja auch hört.
Wir sind alle so nah.
Ich bin noch auf dem Handy, auf dem Medienforum. Ja.
Na gut.
Ich bin jetzt hier noch im Innenhof und es war schon wieder mal ernüchternd.
Ernüchternd.
Muss man so deutlich sagen.
Warum?
Ja, es ist krank leider weiterhin unter dem großen Problem, dass dies natürlich eine vom Land getriebene Veranstaltung ist und deshalb sehr viele Podien auch besetzt werden mit einem gewissen Proporz. Da müssen dann also die Medienunternehmen von Nordrhein-Westfalen vertreten sein, da müssen dann die öffentlich-rechtlichen Sender vertreten sein, da müssen dann die Staatskanzleien auch nochmal auftauchen und dann bleibt eigentlich kein Platz mehr für diejenigen, die vielleicht keine so großen Namen haben, aber in gerade diesem Thema digitaler Wandel viel stärker drin sind.
Das ist ja auch ganz interessant. Das Medienforum hat sich ja sozusagen auch ein bisschen neu erfunden und auch einen Teil des Programms zusammengestrichen. Und jetzt wollten sich konzentrieren und den Fokus auf das Spannende, auf das Interessante legen. Ist das geglückt?
Nein, überhaupt nicht. Das muss man ganz brutal sagen. Die neue Erfindung bedeutet nur einen Ortswechsel in eine definitiv kleinere und auch deutlich schönere Location. Das ist schon, dieses Gerling-Quartier ist schon sehr hübsch, aber es hat sich thematisch eigentlich fast nichts verändert. Die Podien sind auch immer noch zu groß und es bewegt sich einfach nichts wirklich hier. Man hat eigentlich das Gefühl auch, ich war jetzt 3 Jahre lang nicht hier, in den 3 Jahren hat sich auch nichts geändert.
Wer ist das denn jetzt eigentlich, der zum Medienforum noch hingeht? Der Johannes hatte ja vorhin geschildert, da waren tatsächlich einige im Podium, die YouTube nicht kannten. Da frage ich mich ja, wer ist das? Also wer ist eigentlich die Zielgruppe dieses Medienforums und wer fühlt sich da noch durch angesprochen? Du bist ja sicherlich eher aus Beobachtungstendenzen dieses Jahr hingegangen.
Genauso ist es. Also hier ist natürlich schon die Medienwirtschaft. Das heißt, hier trifft man natürlich ganz viele WDRler, inklusive zum Beispiel auch den WDR-Rundfunkrat. Hier trifft man dann die TV- und Filmproduzenten, für die ist das halt auch ein wichtiger Punkt. Hier trifft man viel aus der Politik. Wen man hier ganz, ganz selten trifft, das sind eben diejenigen, die aus der digitalen Wirtschaft kommen. Das heißt, die Kölner Startup-Szene ist hier praktisch nicht vorhanden, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da tut sich natürlich auch dieses Loch auf. Hier redet man über den digitalen Wandel und was er für die Gesellschaft bedeutet. Aber diejenigen, die den digitalen Wandel vorantreiben, sind nur rudimentär hier. Hier sind vor allem diejenigen, die sich am digitalen Wandel stören. Also der Satz, unser Problem mit dem Internet ist, fiel hier ganz häufig. Oder die ihn sogar bremsen wollen.
Ist das vielleicht auch ein grundsätzliches Problem? Also ich meine, das ist ja nicht nur beim Medienforum NRW, wir haben ja auch die Medientage München, Medientreffpunkt Mitteldeutschland und so weiter. Das sind ja alles landesgetriebene Veranstaltungen. Brauchen wir die überhaupt heute noch?
Na, das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, also ich bin ein Freund von Konferenzen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man zusammenkommt, über Themen diskutiert, sich da dann auch vernetzt. Insofern bin ich absolut ein Freund von Konferenzen. Aber ich glaube, was passieren müsste, ist, dass diese vom Land organisierten Medienkonferenzen viel stärker sich fragen, was interessiert denn unsere Zuhörer? Und wie können wir denen einen Erkenntnisgewinn verschaffen, als dass sie sagen, und den müssen wir noch aufs Podium, den und sonst ist der auch noch, den müssen wir auch noch aufs Podium nehmen. Das heißt also viel stärker eigentlich von der Zielgruppe und von den Zuhörern denken als vom eigenen Proport.
Das heißt, man müsste eigentlich für das Publikum denken. Also, dass man sagt, wie wollen wir denen was Interessantes bieten?
Ja, genau so ist es.
Würdest du denn sagen, dass dir so Veranstaltungen wie das Medienforum von, ich sag mal, etwas jüngeren, auch gar nicht mehr ganz so jungen, aber etwas jüngeren Konferenzen wie zum Beispiel der Republika oder auch der DLD was abschauen können?
Definitiv. Also das Medienforum hat ja als Leitmotiv in diesem Jahr die Bedeutung des digitalen Wandels für den Wandel der Gesellschaft. Und das ist ein Thema, dem sich die Republika seit Jahren verschrieben hat und was sie wesentlich besser ausdefiniert, als das hier passiert. Das andere ist natürlich auch diese Idee, mal andere Formate auszuprobieren. Also hier gab es etliche Leute, die gesagt haben, die dem Digitalen näher standen, warum gibt es ja eigentlich kein Barcamp-Format? Das heißt also eigentlich eine ganz offene Diskussion und wo dann nicht ein Podium erstmal eine Viertelstunde diskutiert, sondern wo es von Anfang an darum geht, mit dem Publikum zu reden. Das wären Sachen, die einfach mal spannend wären, aber da müsste man tatsächlich Innovationswillen mitbringen.
Da machen wir jetzt mal den Deckel drauf auf das 25. Medienforum und sagen danke Thomas Knüver, unter Indiskretion Ehrensache liest ihr seine Blogbeiträge und danke für den Input.
Ja, danke, tschüss.
Johannes, wenn du das jetzt hörst, einverstanden, Widersprüche?
Ich bin vollkommen einverstanden und mir ist zwischenzeitlich noch eingefallen, ich habe mal auf die Uhr geschaut, wann der erste Beitrag aus dem Publikum kam. Das war 12.45 Uhr, da war man schon 2 Stunden und 45 Minuten am Reden oben am Podium. Aber wirklich nach der Zeit war der erste Beitrag aus dem Publikum, die erste Frage wurde zugelassen, finde ich ein bisschen spät. Also mit Interaktivität, ich glaube, da ist man da nicht so aufgehoben.
Das besorgt mich alles so ein bisschen.
Warum?
Nicht, weil ich mir Sorgen mache um die Zukunft des Medienforums, sondern weil ich finde, dass, wenn das so ist, wie Johannes und Thomas das beschreiben, zeigt das ja auch eigentlich, wie die dahinterstehende Medienpolitik, die in Verantwortung ist, eigentlich an das Thema herangeht. Und das zeigt mir, die haben es doch eigentlich nicht verstanden. Und das macht mir eigentlich Sorgen. Kann man das verstehen? Meine Argumentation?
Da sollten wir mal drüber mitnehmen. Also ich finde, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und vielleicht auch, was ich noch ganz gut fand, den Impuls, dass der Wille, sich zu treffen und auszutauschen, da ist und vor allen Dingen auch wichtiger denn je, oder?
Das würde ich auch so sehen.
Das finde ich gut. Was mit Medien, die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. 18 Uhr ist jetzt ja schon einige Zeit vorbei, Herr Päder.
Ja, es ist einige Zeit vorbei und wir haben auch schon einige wirklich harte Inhalte und Meta-Inhalte abgearbeitet. Und deswegen finde ich, wir müssen eine kurze Phase der Zerstreuung und Entspannung einlegen, indem wir spielen.
Und zwar ist es Zeit für unser Aerobic für die Auflösung des Tages. Heute ist das nämlich eine Wimmelcollage gewesen, die wir euch um die Ohren gehauen haben. Ihr hörtet da eine ganze Reihe von Szenen und Geräuschen, bei denen etwas gekürzt, geschnitten oder verbraucht wird. Bei den meisten Dingen ist das unproblematisch, weil die Natur für Nachschub sorgt. Eine Sache ist aber dabei, die nicht in der Kategorie nachwachsende Rohstoffe fällt. Welche? Hier ist nochmal unser Rätsel.
Hallo, was darf es denn heute für eine Frisur sein bei dir?
Ja, mein wie immer, Fokuhila.
Okay, gerne.
Herr Päder.
Da muss man sich erstmal reinhören, habe ich so gemerkt gerade, ne?
Was würdest du sagen, welches Geräusch von dem, was hier irgendwie.
Also, was ich definitiv rausgehört habe, war sozusagen der gefällte Baum am Ende. Der würde ja, auch wenn es lange dauert, wieder nachwachsen. Etwas schneller wächst die Fokuhila wieder nach. Dann weiß ich gar nicht, was da noch war. Auf jeden Fall, eins wächst, glaube ich, nicht nach. Es sei denn, du sagst, es gibt irgendwo Benzinpflanzen. Ja. Weil da war jemand, der an einer Tankstelle war und aufgetankt hat. Und das ist, glaube ich, ein nicht nachwachsender, ein fossiler Rohstoff.
Ich bin da total bei dir. Das glaube ich auch, dass das dem so ist. Ich war erst bei dem Frisieren nicht so sicher, Also zumindest bei mir.
Ich dachte ja, Fukuhilas wären ausgestorben, die würden nicht mehr nachwachsen. Aber
ja, bei mir wächst da auch nicht mehr so viel nach.
Ja gut, du bist da vielleicht, ja.
Aber mit der Tankstelle ist, glaube ich, für alle allgemeingültig, Benzin oder Tankstelle ist die richtige Lösung. Mhm. Und wir haben hier eine Nummer, Herr Peller, willst du wieder die Nummer sagen?
Ja.
Zwischen 1 und heute 766.
Och, ich will ja nicht, dass du so weit zählen musst. Sagen wir mal 25, wegen 25 Jahre Medienforum.
Sehr schön, warte mal. Silvia Puga hat es gewonnen und kriegt unser schönes D-Radio-Wissen-T-Shirt. Herzlichen Glückwunsch,
Herzlichen Glückwunsch, liebe Silvia.
Geht übrigens nach Aalen.
Was mit Köpfen?
Wasserfingen.
Das Medienquiz.
Jetzt können wir spielen, Herr Peller.
Ja, meine erste Frage an dich. Wo liegt Aalen? Wasserfingen? Nein.
Ich weiß es nicht. Wir haben keine Zeitung, von daher ist das auch keine Medienfrage.
Okay. Na gut, also wir spielen Was mit Köpfen, unser Medienquiz.
Fragen an dich, drei Fragen an mich. Und zum Monatsende muss der Verlierer, der am wenigsten Punkte hat, eine Aufgabe erlösen. Oder welche das ist, das überlegen wir uns noch. Erstmal geht's um die Punktejagd.
Wie steht's eigentlich?
0-0.
Mhm. Dann fang du doch an und frag mich die erste Frage.
Herr Peller, ich habe mir ein schönes Motiv für heute überlegt, und zwar Wochenende. Ich habe mir überlegt, was hatte ich schon lange nicht mehr? Wochenende. Und ich hätte einfach gerne Wochenende. Und deswegen habe ich dir Wochenendmedienfragen gestellt.
Oh.
Ja, an einigen Sendern wird das ja richtig abgefeiert. Und da hat auch dann der Samstagvormittag als Wohlfühlmoment im Radio eine große Bedeutung.
Das stimmt allerdings.
Ich möchte von dir wissen, bei 1Live wird ja groß der Samstag gefeiert. Unter welchem Namen steht denn der Samstagvormittag bei
1Live? Das weiß ich.
Ja?
Absolut Samstag.
Das ist richtig, Herr Peller.
Ja, das höre ich nämlich ab und zu mal.
Ja.
Eigentlich jeden vierten Samstag im Monat, wenn ich nach Köln fahre zum Online-Talk.
Ah.
Das geht nämlich so lange, dass ich vorm Online-Talk und nach dem Online-Talk immer noch hören kann.
Und immer das Gleiche
absolut
in den O-Ton-Charts, ne?
Naja. Ja, das ist wohl so. Aber es ist besser als Staunachrichten von WDR 2.
So.
Okay, also ich mache weiter. Ich bleibe beim Medienforum. Ich fand das eigentlich schön. Ich will das noch ein bisschen weiter huldigen. Und ich habe mal durchgezählt.
25 Jahre.
Ja, das meine ich nicht. Laut Internetseite vom Medienforum waren in diesem Jahr 72 Referenten und Referentinnen aufgeführt.
Mhm.
Und ich möchte von dir wissen, was du schätzt, wie viele von diesen 72 Referenten waren oder sind Frauen?
X kleiner gleich 72.
Na, das ist sicherlich nicht falsch, aber auch noch nicht richtig genug. Muss eine Zahl nennen.
Ja.
Plus, minus.
Ich würde sagen
30,5. 30,5.
Ja.
Okay, man weiß ja nie, was die Leute untenrum so tragen. Aber es ist so, dass es 21 waren. Frau Kraft
21
inklusive.
21? Inklusive Frau Kraft?
Ja, und dementsprechend, wenn ich gesagt habe, plus minus 5, kann ich dir den Punkt leider nicht geben.
Okay, das ist ja schade. Mhm. Ich habe eine nächste Wochenendfrage für dich. Und zwar gibt es bei Sat.1 immer sonntags morgens ein Frühstücksfernsehen, was zum Drittanbieterprogramm ist. Und das ist so toll, das gibt es schon seit 1989. Ich gucke das so gerne, weil früher haben da zum Beispiel Matthias Obtenhövel moderiert oder Miriam Pieler oder Barbara Schöneberger oder Eni van der Maiklokjes.
Ja, aber ich habe es noch nie geguckt.
Wie heißt diese Sendung?
Ich weiß es nicht.
Echt nicht?
Nein.
Die ist so toll.
Sag mir einen Tipp.
Nein. Du kannst ja mal raten. Du warst ja eben schon so gut in Sendungsnamen raten.
Ja, das war im Moment, das wusste ich. Aber bei Sat.1 ist das natürlich etwas schwieriger.
Kleiner Tipp, das ist ein Drittanbieterprogramm. Also das ist so ein Fenster, was von nicht Sat.1 bestückt wird.
Ja.
Aber das hilft jetzt nicht weiter.
Guten Morgen, Deutschland.
Nee, so hieß mal, glaube ich, das Frühstücksfernsehen bei RTL, wenn ich mich da richtig erinnere.
Okay. Samstags.
Es ist sonntags.
Ach, sonntags.
Ja.
Sonntagsfrühstück.
Nein.
Sonntagsfernsehen.
Nein.
Ich weiß es nicht.
Kleiner Tipp, was Englisches.
Sunday.
Sunday Up heißt tatsächlich eine Kategorie da drin.
Sunday Up.
Die Sendung heißt Wake
Holiday.
Up.
Holiday. Wie?
Wake Up. Herr Peller.
Naja.
Kannst du dir mal Sonntag angucken, 8 Uhr, bei Sat.1.
Ich möchte vielleicht aber da was ganz anderes tun.
Mhm.
Und zwar meine Nachlese zum Medienforum weiter betreiben. Ich fand es ganz spannend. Wir waren ja wieder mal dem Medienforum voraus. Denn ich möchte jetzt von dir wissen, einer der Referenten beim Medienforum in diesem Jahr war in den letzten drei Ausgaben auch bei uns live zu Gast in Was mit Medien hier in der Redaktionskonferenz.
Alexander Mazzara
von
Joyce. Letzte Woche noch bei uns und jetzt...
Ja. Jetzt schon auf dem Medienforum.
Ja, Herr Peller, ich bin noch nicht so alt wie du, dass ich schon vergesse, was wir letzte Woche in der Sendung gemacht haben.
Aber ich wusste ja jetzt nicht, ob du dir die ganzen Referenten reingetan hast. Wahrscheinlich hast du dir jetzt mittlerweile, was ich ja nicht sehe, weil du mir ja gegenüberstehst, auf deinem Bildschirm da die Köpfe geöffnet, ne?
Nee, ich habe gedacht so, hey, wir haben ja gehört heute auf dem Medienforum, ich habe jetzt auch noch eine Medienforumsfrage.
Okay.
Für dich. Lassen wir das Wochenendthema. Ich hätte noch was Schönes zum internationalen Frühschoppen gehabt, aber das lassen wir jetzt raus.
Da wurde ja viel geraucht und getrunken.
Denn ich möchte eigentlich von dir wissen, wir haben gehört, dass viele WDR-Rundfunkräte hier rumgelaufen sind, auch auf dem Medienforum. Die haben ja in der letzten Woche einen neuen WDR-Intendanten gewählt, der da heißt Tom Buro.
Der da heißt Tom Buro.
Auch unser Haus hat einen neuen Intendanten seit heute.
Ach, Daniel.
Wie heißt der neue Intendant des Deutschlandfunks?
Da die Mitarbeiterzeitung noch nicht bis zu meinem Schreibtisch vorgedrungen ist, habe ich das tatsächlich heute noch nicht mitbekommen. Du kannst es mir jetzt on air sagen und all den anderen Kollegen in unserer schönen Rundfunkanstalt, die es auch noch nicht wissen.
Unser Redaktionsleiter gab mir den Tipp zu dieser Frage übrigens.
Dann kannst du unserem Redaktionsleiter sagen, er kann mich mal.
Herr Peller!
Ich weiß es nicht. Soll ich es nachgucken?
Ja.
Aber wahrscheinlich
Es ist ganz einfach.
Ja, der gleiche wie immer, Willi Stoll.
Richtig.
Danke für den Punkt.
Wie steht's eigentlich?
Ich habe noch eine Frage für dich.
Ja, 2-1.
Gut, dass ich das wusste, ne? Weil ich finde auch, dass das der Deutschlandfunk sehr kontinuierlich ist und deswegen war das ja auch naheliegend. So, eine Frage habe ich noch für dich und wir machen ganz schnell. Das Medienforum findet ja im Gerling-Quartier statt, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Was ist eigentlich dieses Gerling-Quartier mal gewesen?
Eine Großbaustelle.
Das ist nicht die richtige Antwort.
Doch, es ist. Na okay, was hättest du gerne gehört?
Ich hätte gerne gehört, dass es der Stammsitz der HDI-Versicherung war.
Das ist aber sehr langweilig.
Ja. Und?
Okay, 2-1.
Aber das muss man doch wissen, wenn man da ist.
2-1 steht's. Nächste Woche hole ich dich wieder auf. Oder, beziehungsweise den Rückstand hole ich dann wieder auf.
Na, versuch das mal.
Okay.
Was mit Medien? Das, ich sag mal, offene Medienmagazin.
Diese Woche gab es sogar eine komplette Konferenz, die sich mit Transparenz im Journalismus beschäftigt hat. Und zwar der Frankfurter Tag des Online-Journalismus. Blackbox oder Glashaus war da das Motto. Und die Konferenz hat sich vor allem um die Frage gekümmert, wie weit soll diese Transparenz im Journalismus eigentlich gehen? Also es ging ein bisschen darum, wo die Grenzen sind. In den Redaktionen, beim Publikum und im Journalismus an sich.
Der Frankfurter Tag des Online-Journalismus also ist, und der ist immer deshalb sehr spannend, obwohl er einen sperrigen Titel hat und obwohl er relativ klein ist, dennoch spannend, denn es sind ziemlich viele spannende Redner dort. Diesmal zum Beispiel der Medienjournalist Stefan Niggemeier, der war zuletzt noch an einem der interessantesten Transparenzprojekte in Deutschland beteiligt, nämlich dem Blog der Spiegel-Redaktion.
Und damit das Ganze für euch transparenter wird, war Dennis Horn für Was mit Medien mit dabei. Aber Dennis, Stefan Niggemeier, der arbeitet doch eigentlich gar nicht mehr beim Spiegel. Er hat aber trotzdem noch über das Bloggen dort gesprochen. Wie transparent ist er dabei geworden?
Also er hat nicht wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert, aber er hat so ein paar Geschichten erzählt, die im Nachhinein zeigen, wie wichtig das Thema Transparenz für den Spiegel geworden ist. Er hat da von einer Geschichte aus dem Magazin erzählt über Dagmar Wörl. Die ist CSU-Politikerin und der Spiegel hatte über einen, ja ich sag mal nicht ganz gelungenen Auftritt von ihr auf einer Reise nach Myanmar berichtet. Sie habe da ein Täschchen kaufen wollen für $2. Und dann mit einem 100-Dollar-Schein bezahlen wollen und sich dann gewundert, warum die armen Dorffrauen nicht wechseln konnten. Dagmar Wörl sagt, das war nicht so und hat sich online dann dazu geäußert. Sie hat auch die Fragen der Journalisten und ihre Antworten dazu dokumentiert. Und am Ende lief es so, dass Dagmar Wörl da ganz offen und menschlich und transparent dastand. Aber der Spiegel, also ein Medium, das von Kommunikation lebt, sich gar nicht richtig geäußert hat. Die sind beim Spiegel erst nervös geworden, das fand ich sehr witzig, als andere Medien dieses Thema auch auf Papier aufgegriffen haben.
Papier ist wichtig an der Stelle.
Papier ist sehr wichtig. Und dann wurde man auch in so einem Haus nervös, da in Hamburg. Ja. Und Niggemeier sagt, die Grenze in Sachen Transparenz beim Spiegel war nicht die Chefredaktion zu überzeugen zum Beispiel, sondern die vielen einzelnen Redakteure. Das heißt, da musste erstmal in der Redaktion die Akzeptanz dafür wachsen. Dabei hat wohl geholfen noch ein ganz ähnlicher Streit, nämlich der zwischen Marina Weißband, der früheren Geschäftsführerin bei den Piraten, Merlin Theile. Da hatte Weißband Theile vorgeworfen, auch in einem Blog-Eintrag, sie nicht richtig wiedergegeben zu haben, ihre Zitate. Und der Spiegel konnte in seinem Blog dann darauf antworten. Und damit konnte er der ganzen Kritik dann auch was entgegensetzen. Und seitdem, sagt Niggemeier, verstehen auch viele Redakteure, warum dieses Blog so wichtig ist für die Redaktion.
Aber wird dieses Blog denn überhaupt so oft gelesen, denn jetzt ohne despektierlich klingen zu wollen, das Spiegelblog gehört ja nicht gerade zu den größten und wichtigsten Blogs in Deutschland.
Nein, das nicht. Aber dieses Blog sorgt dafür, dass Themen vielleicht nicht mehr ganz so hochkochen. Das heißt, weil der Spiegel jetzt antwortet und eben nicht mehr diese Blackbox ist, sondern die Diskussion darüber sogar bei sich selbst stattfinden lässt, beruhigen sich solche Kritiksituationen auch viel schneller. Also hat selbst bei wenigen Lesern echten Effekt. Niggemeier sagt, ein solches Tool nicht zu haben, wenn es mal heiß wird, das kann dann schaden.
Was mich ein bisschen stärker stört beim Thema Transparenz, das ist ja oft trotzdem noch so ein bisschen küchenpsychologisch und hobbyempirisch, hat ja auch eine Grenze, dass man Transparenz eben nicht so ganz fassen kann. Wie viel ist eigentlich nötig und vielleicht auch welche Form von Transparenz braucht man genau, um beim Leser, Zuschauer, Hörer oder auch Nutzer zu punkten?
Das ist tatsächlich eine Frage. Da gab es beim Frankfurter Tag des Online-Journalismus tatsächlich und endlich mal ein paar Antworten drauf. Und zwar von Klaus Meyer. Der ist Medienforscher an der Katholischen Uni Eichstätt und sagt selbst, es gibt tatsächlich kaum empirische Forschung zum Thema Transparenz, gerade so im Online-Zeitalter. Er selbst hat aber ein Experiment gemacht, von dem er berichtet hat. Und das fand ich sehr spannend. Er hat sich so knapp 800 Probanden dafür gesucht und mir in Frankfurt dann mal beantwortet, wie genau dieses Experiment in Sachen Transparenz dann verlaufen ist.
Ja, wir haben 4 verschiedene Artikelversionen erstellt. Eine Version, die komplett intransparent war, also auch mit quellenverschleierten Formulierungen, ohne Autorenname zum Beispiel. Dann haben wir eine Version, in der im Beitrag Transparenz drin war, also alle Quellen benannt waren und weitere Hinweise zu Quellen. Und dann eine dritte Version, in der die Redaktion offengelegt wurde, der Autor und weitere Hinweise zur Redaktion. Das ist also eher Prozesstransparenz. Und die 4. Version hat dann beide Prozesstransparentarten miteinander kombiniert. Und diese 4 Artikel haben wir dann für Print und für Online produziert. Und dann waren eben 8 verschiedene Versionen da. Und wir haben dann eine Version immer einen Teil vom Publikum zur Verfügung gestellt und danach gefragt, ob sie diesem Artikel trauen, ob sie ihm vertrauen. Und dann kann man das statistisch berechnen, welche Version vertrauenswürdiger ist und welche nicht.
Fangen wir mal an beim Print, weil Sie haben damit mit diesem Experiment auch so ein bisschen gezeigt, es gibt Unterschiede in der Wahrnehmung Print oder Online. Was haben Sie da festgestellt?
Also bei Print bringt es vor allem Vertrauen, wenn man in dem Beitrag selbst die Quellen benennt und offenlegt. Weniger bringt es, wenn man über den Redakteur etwas da noch schreibt. Bei Online ist das umgekehrt. Da in diesem anonymen Welten des Internets, das ist vielleicht die Erklärung dafür, tut es ganz gut, wenn man weiß, wer ist denn der Absender dieser Botschaft, welcher Kopf steckt dahinter, wer hat das denn geschrieben. Die Kombination aus Beitragstransparenz und Prozesstransparenz bringt vor allem im Internet etwas. Also wenn man komplett offen ist, das zahlt sich dann vor allem im Internet aus. Weil wahrscheinlich liegt die Begründung auch dafür, dass wir eben in dieser Informationsflut irgendwo einen Ankerpunkt suchen als Publikum. Wo kann ich es denn festmachen? Wie traue ich denn dem Beitrag? Und wenn ich weiß, wer dahinter steckt und wenn ich das Gefühl habe, ich könnte die Informationen überprüfen, eben durch Links im Beitrag, durch Quellenhinweise, dann vertraue ich dem Beitrag mehr.
Einen ganz interessanten Punkt fand ich, war der, was Sie herausgefunden haben über Links. Es gibt ja immer so dieses Sprichwort im Netz, so für Online-Journalisten, cover what you do best, link to the rest. Gilt das dann nicht mehr?
Ja, da muss man jetzt schon ein bisschen die Eingeschränktheit dieses Experiments sehen. Also das waren einfach Links im Beitrag selbst, die aber nicht groß als Link kommentiert wurden zu weiterführenden Informationen. Wir haben ja leider die Unsitte bei vielen großen Online-Medien, dass wir Links in Beiträgen finden, wo einfach automatisch verschlagwortet wird. Also angenommen, bei der Süddeutschen Zeitung finden Sie bei einer Geschichte über den FC Bayern, ist das Wort Bayern verschlagwortet mit Artikeln zum Thema Bayern. Hat mit FC Bayern gar nichts zu tun. Das, denke ich, ist das Publikum satt. Also diese Links, die einfach völlig unbedeutend sind, die bringen gar nichts. Wenn man aber ganz explizit herangeht und sagt, ich mache eine Linkliste zu einem Thema oder ich sage, da schreibt der was Gutes aus dem und dem Grund und hier, das musst du lesen, weil, dann bringt das schon etwas und dann bringt das auch Vertrauen. Aber einfach nur verlinken auf Teufel komm raus, das bringt definitiv nichts.
Was würden Sie Printmedien oder Online-Medien so aus der Erfahrung dieses Experiments heraus empfehlen, was sie ändern sollten?
Also ich würde empfehlen, dass Printmedien einen Wert darauf legen, wirklich transparent zu schreiben, im Artikel selbst zu publizieren, also Quellen offen zu legen, so Formulierungen wie aus gut unterrichteten Kreisen oder aus dem Umfeld des Bürgermeisters ist zu vernehmen, sollte man wirklich vermeiden. Und man sollte auch Quellen dann auch mit Quellen kritisch umgehen, Interessen von Quellen offenlegen. Und für online würde ich empfehlen, dass man wirklich explizit auch sagt, wer hinter diesem Artikel steckt, wer ihn geschrieben hat, vielleicht mit einer kurzen Vita des Autors oder auch mit den Artikeln, die dieser Autor in den letzten Monaten geschrieben hat. Das klickt sicherlich nicht jeder, aber das ist irgendwie so ein bisschen, was man sagt, das Checkability. Ich könnte es tun, ich könnte dahinter gucken und schauen, wer das denn ist, welcher Typ mir hier etwas sagt. Und da fühle ich mich dann als Nutzer einfach sicherer und vertraue der Sache mehr.
Checkability. Also nochmal zusammengefasst, so im Print so ein bisschen mehr über die Quellen, weniger über den Autoren und online mehr über den Autoren oder den Prozess, weniger über die Quellen. Und die ganzen Links helfen nur, wenn man auch dazu schreibt, wohin sie führen, warum sie wichtig sind.
Mm. Im Sinne der Transparenz müssen wir noch über etwas reden, was wir bis jetzt noch nicht transparent gemacht haben, nämlich, dass der Frankfurter Tag des Online-Journalismus ja unter anderem veranstaltet wird vom Hessischen Rundfunk. Und der Hessische Rundfunk, aber auch andere öffentlich-rechtliche Medien allgemein, stehen ja zurzeit doch so ein bisschen in der Kritik oder auch etwas stärker in der Kritik, weil viele ihnen vorwerfen, eben nicht transparent genug zu arbeiten. Die Honorare für die großen Moderatoren im Fernsehen zum Beispiel sind da ein Thema, aber auch die Frage nach den Sportrechten. Und da würde mich jetzt mal interessieren, hat sich der Hessische Rundfunk denn im Rahmen der Veranstaltung dazu geäußert?
Hat er. Und zwar in Person von Helmut Reitze, dem Intendanten. Der ist nur kurz darauf eingegangen in seiner Eröffnungsrede. Er hat gesagt, es kann nicht jeder Wunsch nach Offenlegung erfüllt werden, aber mehr Transparenz bei den Öffentlich-Rechtlichen halte er auch für wünschenswert. Da sollten die Beitragszahler besser informiert werden, was mit ihrem Geld passiert. Und er hat dabei auch erwähnt, die Initiative Open ARD ZDF, die er für unterstützenswert hält, die wir gleich nach 7 auch noch näher vorstellen werden.
So ist das. Deswegen sagen wir an dieser Stelle danke Dennis Horn. Er war für Was mit Medien beim Frankfurter Tag des Open Journalismus, der sich in dieser Woche einen ganzen Tag lang mit dem Thema Transparenz beschäftigt hat.
Gab's eigentlich auch Frankfurter Würstchen?
Nee, rote Beete zum Mittag.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen mit Daniel Fiene und Herrn Pähler, den Machern von Was mit Medien.
Ich finde gut, dass diese Stimme uns immer wieder sagt, wer wir sind, Daniel. Und dass wir jetzt 19 Uhr haben.
Das finde ich auch gut. Claudia Müller ist bei uns aus dem Nachrichtenteam. Viel zu tun heute gehabt, glaube ich, oder?
Ja, passiert ja immer was. Aber heute natürlich, wir haben natürlich auf die Pegelstände der Hochwasserflüsse geschaut. In Bitterfeld in Sachsen-Anhalt haben zwei Deichsprengungen da wenig Entlastung gebracht. In Halle ist zwar der Pegelstand der Saale was zurückgegangen, der Druck auf die Deiche ist aber immer noch groß. In Dresden hat der Elbe-Pegel nach Angaben der Stadt seinen Höhepunkt erreicht. Und auch in einigen Gebieten in der Donau ist die Lage noch weiter kritisch. Im Landkreis Deggendorf drohen zum Beispiel neue Dammbrüche. Bundeskanzlerin Angela Merkel war ja heute noch mal in Bitterfeld und sicherte bei ihrem Besuch den betroffenen Regionen auch wieder die Hilfe der Bundesregierung zu. Auch ein Thema heute weiterhin natürlich die Proteste in der Türkei. Trotz massiver Kritik bleibt der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan bei seinem harten Kurs gegenüber den Demonstranten im Land. Auf einer Pressekonferenz sagte Erdogan, der geplante Bau des Einkaufszentrums im Istanbuler Park werde weiter vorangetrieben. Und der Regierungschef rückte auch einen Teil der Demonstranten in die Nähe des Terrorismus. Eine wichtige Entscheidung kam heute auch aus Deutschland noch, nämlich vom Bundesverfassungsgericht. Das hat entschieden, dass homosexuelle Lebenspartnerschaften den Ehen gleichgestellt werden müssen. Da ging es um die Regelung zum Ehegattensplitting. Das muss nämlich, hat das Gericht entschieden, auch für eingetragene Lebenspartnerschaften gelten. Und zwar rückwirkend, seit es die Lebenspartnerschaften gibt, also seit Mitte 2001.
Heißt das jetzt, bei allen Lebenspartnerschaften klingelt jetzt rückwirkend noch die Kasse, weil es eine Steuerrückzahlung gibt?
Ja, teilweise. Das kommt natürlich auf die quasi einzelnen Steuererklärungen drauf an. Ne? Hm. Aber bei einigen könnte das wahrscheinlich, dort, wo das Ehegattensplitting greift, ne, das ist ja auch an sich schon sehr umstritten mittlerweile, dieses Modell.
Aber das ist noch keine vollständige Gleichstellung. Ich glaube, weil das Thema Adoption immer noch ausgeklammert ist.
Nee, das ist quasi jetzt im Prinzip eine steuerliche Gleichstellung, kann man sagen. Ne? Also wird ja immer darum gestritten, okay, wie weit gehen die Parteien zu, was sagen jetzt die Gerichte? Und im Prinzip sagt jetzt das oberste Gericht, das Bundesverfassungsgericht, okay, Leute, steuerlich muss das hier noch besser werden. Natürlich sind sie noch nicht komplett gleichgestellt. Aber es gibt jetzt im Prinzip einige Urteile, die die Gleichstellung immer weiter vorantreiben. Und das ist jetzt eines davon, ein weiteres.
Hast du noch weitere Themen, die heute besonders bedeutend waren?
Ja, wir haben noch nach München geschaut natürlich. Im NSU-Prozess hat da der Angeklagte Holger G. gestanden, dass er die rechtsextreme Terrorgruppe NSU unterstützt hat. Holger G. verlas eine Erklärung und räumte dabei ein, dass er dem Trio beim Leben im Untergrund geholfen hat. Er sagte, er habe nichts von den terroristischen Straftaten der NSU gewusst. Er entschuldigte sich auch für seine Helferrolle und sprach den Angehörigen der Mordopfer sein Mitgefühl aus. Und als letztes jetzt in meiner Zusammenfassung wollte ich noch mal nach Syrien blicken. Da gab es heute einige Bewegungen in dem Land. Es ging mal wieder um die Frage, sind jetzt Chemiewaffen eingesetzt worden in Syrien oder nicht? Die UNO hat halt nochmal gesagt, sie sieht keine ausreichenden Beweise für einen Chemiewaffeneinsatz. Da hat die französische Regierung ja nochmal neue Beweise angeblich vorgelegt, dass eben das Nervengas Sarin doch eingesetzt wurde. Es gab aber keinerlei Angaben, woher die Proben kommen in Syrien. Die UNO sagt jetzt, sie haben keine Beweise dafür. Es ist aber eben immer noch so, dass die syrische Regierung verweigert, der UNO in das Land zu kommen, um eben diese Anschuldigung, was die Chemiewaffen angeht, wirklich ausräumen zu können. Außerdem hat die EU-Kommission heute nochmal zusätzliche Hilfsgelder für Syrien angekündigt, 400 Millionen Euro, die auch der Bevölkerung im Libanon und Jordanien zugutekommen sollen. Die Länder haben ja zehntausende Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Und der letzte Aspekt noch. Es gibt eine UNO-Mission, die UNDOF, die zwischen Syrien und Israel eingesetzt ist, auf den Golanhöhen. Da ist auch Österreich mit einem großen Kontingent beteiligt. Und Österreich hat jetzt angekündigt, seine Blauhelmsoldaten abzuziehen in dem Grenzgebiet, weil sie ihre Soldaten immer mehr gefährdet sehen durch den syrischen Bürgerkrieg. Da hat nämlich die syrische Armee und die Rebellen sich vor allen Dingen seit heute Morgen heftige Gefechte auf den Golanhöhen geliefert.
Claudia Müller, vielen Dank.
Gerne.
Was mit Medien, was mit transparenten Medien?
Ja, ich habe mich so noch mal ein bisschen durch das Programm vom Medienforum geschmökert. Also erst habe ich es ausgedruckt, damit ich mir dann so kleine Textmarker da reinmachen kann. Und einen Textmarker habe ich mir an einer Stelle gemacht bei einem Programmpunkt, der mich eigentlich, obwohl er morgen erst stattfindet, schon heute interessiert, nämlich der Titel What's Next? Transparenz, Innovation und die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen. Und da ich morgen nicht beim Medienforum sein kann, fände ich es eigentlich gut, wenn wir das Thema heute schon beleuchten.
Das können wir gerne machen, denn einer der Gäste bei dieser Veranstaltung ist heute schon unser Gast, Lorenz Matzert, ist von der Agentur für Datenjournalismus Open Data City in Berlin und wird morgen das Projekt Open ARD ZDF vorstellen. Und diese Plattform soll mehr Transparenz bei den Öffentlich-Rechtlichen durchsetzen. Lorenz Matzert, guten Abend.
Guten Abend.
Auf der Republika, da warst du ja auch und da hast du einen Vortrag gehalten, der war ziemlich gut besucht. Also ich war selbst nicht da, aber ich habe mir das eindrucksvoll berichten lassen. Scheint dafür zu sprechen, dass es ein ziemlich großes Interesse an dem Thema gibt, obwohl man vielleicht jetzt denken kann auf den ersten Blick, das klingt vielleicht schon so ein bisschen verwaltungstechnisch und gar nicht mal so spannend, oder?
Ja, das auf der Republika lag daran, es gab noch nicht so viele Veranstaltungen zu der Zeit. Also es war eher so ein
Das ist ja Tiefstapeln von dir.
Notlösung für die Leute. Es ging da auch um diesen, sagen wir mal, Begriff Open Data und Open Government. Das sind so Schlagworte, die seit ein paar Jahren Konjunktur haben, wo es um eben Transparenz eben jetzt erstmal auf politischer Ebene geht, um Verwaltung. Und tatsächlich ist diese Initiative, wenn man sie so will, nennen will, Open AD ZDF, kommt aus dieser Richtung, auch aus den Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, dass es eigentlich Verwaltung beispielsweise gut tut, wenn von außen eine Form von Druck, also Druck erzeugt wird. Ja, jetzt gar nicht irgendwie konfrontativ, sondern eher so im Sinne von Watchdog, die von außen sagen, hey, ihr müsst mal ein bisschen Gas geben, weil das geht so nicht weiter.
Was sind da vielleicht so konkrete Problembaustellen, die ihr da gerne anpacken möchtet?
Na, jetzt der Einfachheit halber spreche ich jetzt mal von der ARD. Ne? Also ZDF muss man natürlich mitdenken und auch die Anstalt, bei der wir hier gerade sitzen, die gehören ja alle zu dem Öffentlich-Rechtlichen. Aber nehmen wir mal die ARD, weil sie den größten Batzen ausmacht. Wir reden ja von einer Summe von 8 Milliarden Euro im Jahr, die über diese Gebühren erwirtschaftet werden, obwohl das schon fast der falsche Begriff ist, zumindest eingenommen werden. Und 8 Milliarden, wenn man sich die mal in 8.000 Millionen übersetzt, klingt schon gleich viel mehr, finde ich immer, wenn man von 1.000 Millionen statt von einer Milliarde spricht. Und das ist ja schon erstaunlich, was eigentlich mit diesem Geld passiert. Wenn du das mal auf eine Minute umrechnet, sind das ungefähr 20.000 Euro, die die Öffentlich-Rechtlichen haben, um eine Minute Sendung zu produzieren. Und aber es ist sehr schwer nachzuvollziehen, wofür geht dieses Geld eigentlich drauf? Und wir haben es ja hier nicht mit einem privatwirtschaftlichen Unternehmen zu tun, sondern eins, was fast komplett durch die Allgemeinheit finanziert wird. Auch manche reden ja von einer Zwangsabgabe. Und da eben Transparenz wirklich herzustellen, den Leuten gegenüber, denen dieser Laden eigentlich, sagen wir mal in Anführungsstrichen, gehört, die ihn eben finanzieren, die Allgemeinheit, die Bürger und Bürgerinnen, finde ich, ist eigentlich selbstverständlich. Und es gibt heute wesentlich weniger technische Hürden, das auch zu realisieren, als vor 30 Jahren, als es, wenn irgendwie mit gedrucktem Papier oder so hätte stattfinden müssen.
Du hast vorhin das so ein bisschen beschrieben, das soll auch so ein bisschen Druck, ich sag mal jetzt vielleicht sanften Druck ausüben auf die Anstalten. Wie sieht denn eigentlich seitens der Sender oder der Rundfunkanstalten die Unterstützung von denen aus? Werdet ihr unterstützt oder sogar eher blockiert?
Na, weder noch. Also man muss ja dazu sagen, das Ding gibt es jetzt seit, keine Ahnung, keine 10 Wochen. War eher so ein spontanes Ding, das auch mal auszurufen. Also de facto ist das ein Twitter-Account, ne? Um es jetzt mal einfach zu sagen.
Wollte ich nämlich gerade noch gleich fragen, wie die tatsächliche Plattform aussieht, aber das können wir gleich nochmal vertiefen.
Genau, letztendlich ist es erstmal eine relativ simple Webpräsenz, wenn du so möchtest. Und es ist eher, denke ich, ein Zeitgeistgefühl, wo ein Nerv getroffen wurde. Also die Resonanz war so, dass sich relativ schnell viele Dutzend Leute gemeldet haben und gesagt haben, wir finden das richtig, wir wollen da irgendwie mitmachen. Es ist eher so ein sowas, dass sich dort verschiedene Leute finden, die das schon teilweise sehr lange machen, kritisch auf die Öffentlich-Rechtlichen zu schauen, aber bislang eben so vor sich allein her gearbeitet haben, und nun soll das dazu führen, dass das da eigentlich gebündelt wird. Ob das klappt, ist eine andere Frage. Es ist immer schwierig, sowas, was sich über die ganze Republik verteilt, dann virtuell zu organisieren. Es gab ein erstes Treffen auf der Republika dann auch am Rande, da waren ungefähr 20 Leute. Und interessant ist vielleicht als letzten Punkt dazu, dass ungefähr die Hälfte der Leute, die da sich irgendwie zu assoziieren, aus den Öffentlich-Rechtlichen selber kommen. Also schon eine Unzufriedenheit auch in den Häusern herrscht, weil selbst die einzelnen Abteilungen wissen meistens gar nicht darum, was um sie rum passiert.
Was ich dann ganz interessant finde, solche Projekte haben dann ja interessante Ausflüchte, wahrscheinlich jetzt auch dein Ausflug zum Medienforum NRW dann morgen. Dann bist du dann bei der Veranstaltung, wo es um die Frage, what's next beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht. Wie spielt da der Begriff Transparenz rein? Also, dass man sagt, das ist eine transparente Zukunft für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Warum ist das jetzt auf einmal wichtiger? Du hast schon gerade den Zeitgeist erwähnt.
Genau, ich glaube, es ist ein bisschen Zeitgeist im Sinne, dass Transparenz ist schon immer wichtig. Transparenz natürlich, auch wenn du willst, so ein Containerbegriff, da kannst du alles und nichts drunter verstehen. Jetzt, ich habe mir die Videos angeguckt von diesem Frankfurter Tag für Online-Journalismus. Da gab es zum Abschluss ja wohl auch so eine Podiumsdiskussion, wo unter anderem der HR-Intendant auch saß. Und die Moderatorin hat dann dieses schöne, also schön in Anführungsstrichen, dieses Bild, dass Leute ja auch sagen würden, Transparenz wäre eine Form von totalitärer Haltung, also dass Leute dann zu völligem, also dass zu einer Art Überwachung führen würde. Das ist so eine Gegenkritik sozusagen an Transparenz, was ich für ziemlichen Unsinn halte, zumindest wenn man es aus einer demokratischen oder Demokratieaspekten versteht, Transparenz. Es geht ja nicht darum, dass ich wissen will, was hier der ARD-Chef auf seinem Privatkonto hat, sondern es geht darum, wie diese Institutionen arbeiten. Und die ARD, ZDF und Co., die veröffentlichen sehr viel Zeug. Die haben Jahresberichte, große Konvolute, die auch gespickt sind mit Zahlen. Es bleibt aber relativ oberflächlich. Also ich kann nicht genau rausfinden, was zum Beispiel ein Bundesligaspieltag kostet. Ja, der kostet. Du kriegst zum Beispiel raus, dass es wird eben die Rechte an der Bundesliga gekauft. Wenn ich das richtig weiß, sind das irgendwie gut 100 Millionen Euro. Da sind aber dann noch nicht die Kosten drin, die Übertragungskosten. Das kostet ja auch nochmal eine ordentliche Stange. Ich würde vermuten, sogar mehr als die Lizenzkosten. Aber das ist eben nur eine Vermutung. Ich kann es eigentlich nicht rausfinden, weil es nirgendwo dokumentiert ist.
Ich meine, der Begriff Transparenz ist ja so ein, kann man ja fragen, hat das einen Wert an sich? Ich finde immer wichtig auch die Frage, was macht man eigentlich damit? Kannst du uns mal so ein paar konkrete Punkte nochmal nennen, die ihr jetzt wirklich auch angehen wollt? Also gibt es zum Beispiel Datenpools oder andere Schnittstellen, an denen ihr ansetzt und die ihr auswertet? In welche Richtung geht jetzt eure Arbeit?
Also der Ansatz ist tatsächlich, letztendlich eine Plattform zu schaffen, auf der du dich gut informieren kannst, wo die verschiedenen Sachen gebündelt werden. Wir mit, unter diesem Begriff Open Data, der da reinspielt, versteht man eigentlich immer, dass es sich auch um Formate handelt, der Informationen, die maschinenlesbar sind. Das heißt, du kannst sie weiterverarbeiten, mit anderen Daten verknüpfen und so weiter und so fort. Und das ist letztendlich ein Ansatz, ist eben jetzt diese ganzen Haushaltszahlen, Berichte der verschiedenen Kommissionen eigentlich mal in Formate zu bringen, dass man die überhaupt miteinander sprechen lassen kann, in Anführungsstrichen. Also, dass die miteinander verrechnen kannst. Das wäre so ein Punkt. Es war bei diesem Treffen da in Berlin auch eine Frau von Transparency International da, von der deutschen Sektion, die da auch an dem Thema dran sind. Die wollen so eine Art Index erstellen darüber, wie eigentlich in den einzelnen Bundesländern welche rechtlichen Möglichkeiten es überhaupt gibt, Transparenz zu schaffen. Es gibt ja sowas wie Informationsfreiheitsgesetze, da hast du dann Hessen, wo explizit in dem Informationsfreiheitsgesetz des Landes steht, dass der Hessische Rundfunk von diesem Gesetz ausgenommen ist. Wo du denkst, warum eigentlich? Also es ist doch öffentlich-rechtlich, heißt ja schon öffentlich, es müsste doch im eigenen Interesse liegen, da Transparenz walten zu lassen.
Morgen wirst du ja auf das Podium zum Medienforum gehen und da auch mit den verschiedenen Vertretern, auch aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich mit zusammensitzen. Was willst du dort mitgeben? Was willst du dort erzählen?
Nee, es ist ja, wie gesagt, es geht hier nicht um eine Konfrontation und auch nicht darum, das öffentlich-rechtlich abzuschaffen. Das will ich auf jeden Fall, finde ich, wichtig zu kommunizieren. Es geht eher darum, sagen wir mal, eher ein Besorgnis auch zu äußern. Morgen dieser Termin will ja auch die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen diskutieren. Und ich finde es, also ich persönlich finde es eigentlich schade, dass dieser Hort Öffentlich-Rechtliche, die eigentlich eine unheimlich große Chance haben, tollen Journalismus zu machen, weil es gibt kaum jemanden, der so gut ausgestattet ist, finanziell, technisch und so weiter, dass dort ganz viele Sachen verpasst werden oder nicht genutzt werden, weil letztendlich der Medienwandel, wie man ihn immer auch genau beschreibt, irgendwie in meinen Augen da an diesen Häusern vorbeizieht. Genau, und ich finde, wenn man über die Zukunft von Öffentlich-Rechtlichen sprechen will, dann muss man wissen, erstmal die Fakten müssen auf dem Tisch liegen. Das ist eigentlich letztendlich der Kern dieser Initiative. Es geht jetzt nicht darum, um Geschmäckle, was ich gut oder schlecht finde an dem Programm, sondern darum, dass wir erstmal alle auf Augenhöhe die gleiche Information haben, also die Informationshierarchien abbauen. Und wenn das passiert ist, dann kann man darüber reden, was man eigentlich mit der Kohle machen will.
Die Fakten zu OpenARD ZDF liegen hiermit auf dem Tisch. Mehr dazu gibt es noch auf www.openardzdf.de. Lorenz Marzat, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Gerne.
Herr Pähler.
Da ist das Lied schon wieder rum.
Das war unsere.
Ich bin auch gerade dabei, mein Hemd hier zu richten.
So. Unsere kuschelige Medienmagazin-Ausgabe,
ja,
für diesen
kuschelig.
Donnerstag. Mhm.
Kuschelig und warm auch draußen.
Ich gehe jetzt gleich raus und eine Runde grillen.
Ja.
Was mich noch kurz interessieren würde, wir haben ja bei unserem Köpfe-Quiz schon beide eine Challenge verloren.
Ja.
Ich musste als Aufgabe einlösen, ein Interview mit Tom Buro anzufragen. Mhm. Ich habe ihn auch angefragt, aber er hat uns vertrösten lassen, meinte, er will erstmal ein bisschen im eigenen Haus Hallo sagen und dann als neuer WDR-Intendant dann zu uns in die Sendung kommen.
Ja, meine Challenge war ja eigentlich ähnlich. Ich musste auch ein Interview anfragen. Mhm. Dafür musste ich allerdings erstmal recherchieren, wer denn uns berichten kann über seine Erfahrung mit Google Glass.
Und?
Und ich habe mir ja überlegt, da haben wir in der letzten Woche drüber gesprochen, dass wir unseren Wirtschaftsminister vielleicht mal einladen könnten, Herrn Rösler.
Und?
Und deswegen habe ich eine Mail geschrieben an Rudolf Schumacher und an Holger Schlienkamp.
Und ob Herr Pähler eine Antwort bekommen hat.
Das sind nämlich die Pressesprecher.
Erfahren wir dann in der nächsten Woche bei Was mit Medien. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine mediale Zeit.
Mediale Zeit.